Ja, massive Mal. Ich weiss nicht, wer auch so Mödeli hat, wie jetzt das der Joshi erzählt hat. Leute, die ganz spontan noch absagen können, obwohl sie gesagt haben, ja, eigentlich hätte man abgemacht oder so. Das ist vielleicht ein Teil, der in deiner Wohlfühlzone drin ist. Wo du sagst, hey, es ist mir wohler, wenn ich ganz spontan etwas sagen kann. Und das mache ich halt so, weil das in meiner Wohlfühlzone dabei ist. Dann ist das vielleicht schon ein Punkt von der heutigen Predigt. Ja, wir starten in eine neue Serie über den Elia. Und darum mal ein paar Eckdaten zum Elia. Der Elia war ein Wanderprophet. Das heisst, er ist immer ein bisschen umhergezogen. Er hat nicht an einem Ort konstant gewohnt, sondern er ist ein bisschen umhergezogen. Er ist in Tischbe geboren und hat dort auch gelebt. Darum hat man ihn auch Tischbitter genannt. Und das ist im Nordreich von Israel, im Osten vom Jordan. Und dann ist die Hauptstadt von dem Nordreich von Israel ist ja dann Samaria gewesen. Das ist relativ im Westen. Und dort ist er immer ein bisschen hin und her gewandert, vom einen Ort zum anderen. Und sein Name Elia bedeutet Gott ist Yahweh. Also der israelische Gott, das ist der richtige Gott. Und das ist beim Elia auch Programm gewesen. Weil er hat eigentlich ständig gegen andere Einflüsse von anderen Göttern und Götzen gekämpft. Und ja, sein Name Elia war wirklich sein Programm, das er durchgezogen hat. Und sein Leben, das ist nicht nur Highlight gewesen. Er hat mega Höhepunkte gehabt, wo er vollmächtige Taten vollbringen konnte. Und er hat mega Tiefpunkte gehabt. Tiefpunkte, wo er ja, in einer Depression gefallen ist und das Gefühl hatte, hey, ich mag ihn nicht mehr. Es ist mir alles zu viel. Und heute schauen wir so wie es angefangen hat bei Elia. In 1. Könige 17 steht nämlich zum ersten Mal etwas von ihm. Und er hat nicht ein eigenes Buch wie andere Propheten, aber es ist in den Königebüchern drin, 1. Könige und 2. Könige. Und in 1. Könige Kapitel 17 steht, und er sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead zu Ahab. Also ein relativ einfacher Satz. Er wird vorgestellt. Er tritt auf als Prophet und sagt etwas zum Ahab. Wer ist denn der Ahab? Das war nicht irgendjemand, sondern der Ahab. Das war der König. Und der Titel der Predigt heisst ja eigentlich «Dein Ahab». Und so muss ich finden, was das eigentlich ist oder wer das eigentlich ist. Mal ein paar Eckdaten zum Ahab. Sein Vater, also der Vater vom Ahab, der war König, 12 Jahre lang. Und der ist nicht einfach ein Normalkönig geworden, sondern er hat einen 4-jährigen Bürgerkrieg ausgelöst. Und ist dann zum König geworden, indem er den anderen König umgebracht hat. Dann hat er eine Hauptstadt angefangen zu bauen, eben Samaria. Die Stadt hat es vorher nicht gegeben. Er hat einen Hügel gekauft und gesagt, hey, weißt du, jetzt baue ich da mir eine neue Stadt, so wie mir das gefällt. Und der Vater hat Omri geheissen und über den steht geschrieben, in 1. Könige 16. Und Omri tat, was dem Herrn missfiel, und trieb es Ärger als alle, die vor ihm gewesen waren. Und wandelte in allen Wegen Jerobeams, des Sohnes Nebats, und in seiner Sünde, durch die dieser Israel Sündigen machte, dass sie den Herrn, den Gott Israels, erzürnten durch ihre Abgötterei. Ein komplizierter Satz, aber steht eben, der Omri ist schlimmer gewesen als all die Könige vor ihm. Und nach dem Omri kommt der Ahab, wird König, und der hat 22 Jahre lang regiert, und über den Ahab steht, 1. Könige 16, auch nochmal. Und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isebel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete ihm einen Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute. Und machte ein Bild der Aschera, sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Also jetzt hat es mal den Omri gegeben, der ist schlimmer gewesen als alle anderen, da kommt sein Sohn, der Ahab, der ist noch schlimmer. Der führt nämlich fremde Götter ein. Er ist der schlimmste König gewesen. Er heiratet eine phönizische Frau, die Gott eigentlich klar gesagt hat, macht das nicht, vermischt euch nicht mit den Völkern um euch herum. Und die phönizische Frau, die Sebel, die bringt ihre eigenen Götter mit. Unter anderem den Baal. wo er gesagt hat, okay, dann akzeptiere ich den auch als Gott. Und so hat er immer so zwei Seiten gehabt. Er hat einerseits ja auf Jahwe gelost, den Gott von Israel, und er hat andererseits eben auch auf den Baal gelost. Und hat ihn angebetet. Und hat Götzenstatuen gebracht. Und das andere ist, sie haben dann so langsam angefangen, Leute umbringen. Nämlich die Propheten, die ihnen nicht gepasst haben, die gesagt haben, hey, Ahab, das ist im Fall nicht gut. Und dann sind die einfach schrittweise umgebracht worden. Und wenn man schon überlegt, vor dem Ahab hat es schon 10 Könige gegeben. Die ersten 3, das ist der Saul, der David und der Salomo, die haben das ganze Reich gehabt, das ganze ganz Israel. Und dann hat es eine Spaltung vom Reich. Und der eine, von dem haben wir schon gehört, das war der Jerobeam. Der Jerobeam, was hat er gemacht? Der war König, der erste König vom Nordreich. Und das Problem war, der Tempel ist in Jerusalem gestanden. Und dann haben sie das Gefühl, wenn jetzt alle Leute von mir einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr in Jerusalem gehen zu dem Tempel, dann hat der andere König, der Rehabeam vom Südreich, hat viel mehr Macht. Also baue ich selber Statuen, damit meine Leute nicht auf Jerusalem müssen, sondern selber hier in unserem Land arbeiten können. Er hat klassischerweise 2 goldige Kälber gemacht und die aufstellen lassen in seinem Reich. Und er gesagt, hey, das ist im Fall der Gott, der uns aus Israel rausgeführt hat. Und so hat es angefangen mit diesen Königen und es ist immer schlimmer geworden. Und sie sind immer mehr zusammengedrängt worden, die Israeliten. Am Anfang war es noch normal, dass wir auf Gott hören können. Und dann irgendwann hat man die Leute angefangen eindrängen. Die Leute, die Gott gefolgt sind, haben man gesagt, weisst du das nicht. Und die Wohlfühlzone, wo sie drin waren, die ist kleiner geworden. Und dann ist sie noch kleiner geworden. An dem Punkt, wo der Ahab gesagt hat, weißt du, jetzt bringen wir die Leute um, die zwar Gott folgen, aber die uns nicht passen. Und es ist immer enger geworden, immer kleiner. Und es ist bedrückend geworden. Und man hat sehr viel Mut gebraucht, wenn man noch zu dem Gott gestanden ist. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen in unserer Zeit ähnlich. Zuerst ist das Christentum relativ in Europa bekannt gewesen, in der Schweiz auch. Wir haben sogar noch eine Nationalhymne, die auf dem abstützt. Und ein Schweizer Kreuz als Flagge. Da sind wir ja am Diskutieren momentan. Also es gibt eine Gruppierung, die eine neue Flagge möchte, weil das Kreuz ihnen nicht passt als Flagge. Es gibt eine Gruppierung, die sagt, wir brauchen eine neue Nationalhymne, weil sie einfach nicht mehr passt. Und es gibt so Ausdrücke, die sagen, ja, Christen dürfen schon glauben, aber nicht missionieren. Oder? Weil Glauben ist Privatsache, das soll nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, sondern das ist wieder so zusammen. Ja, daheim, wenn du daheim bist für dich, dann ist das okay, aber sonst nicht. Und das grosse Wort Religionsfreiheit, was sogar ein Menschenrecht darstellt. Früher hat die Religionsfreiheit geheissen, jeder darf seine Religion frei wählen. Ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit wird das uminterpretiert. Das heisst, Religionsfreiheit ist, dass alles muss frei von Religion sein. Dass man in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr Sachen machen darf. Spannend ist ja, jeder darf Werbung machen. Aber Christen sollen nicht missionieren. Was eigentlich nichts anderes ist, als Werbung machen fürs eigene. Aber man darf Werbung machen für weiss nicht wie viele Sachen. Aber fürs Christentum nicht. Und so werden wir langsam eingedrängt und es wird vielleicht immer schlimmer, immer enger. Und die Frage ist, was machst du denn? Sagst du, weißt du, ich bleibe daheim, mache gar nichts mehr. Ich bleibe dort, wo ich bin. Da kann ich noch sein. Oder sagst du, nein, ich tritt einen Schritt raus. Und ich mache es trotzdem, auch wenn ich irgendwo anecke. Und es kostet Überwindung, aus dieser Wohlfühlzone rauszutreten, in eine Lernzone. Wo man vielleicht angegriffen wird, wo man vielleicht nicht ganz genau weiss, wie das ist, in so einer Lernzone. Und sagen, hey, ich bin in dieser Lernzone. Ich möchte etwas Neues dazulernen. Und genau so ein Punkt ist der Elia. Weil der Elia, der kennt den Ahab, der weiß, wie schlimm das der ist. Und Gott schickt ihn zu ihm. Und der Elia steht vor dem König und sagt: So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Ist noch spannend, oder? Der Elia macht so genau so einen Glaubensschritt. Ein Schritt raus und sagt: Hey, weißt du was? Gott gibt mir den Auftrag, ich soll dem König sagen, dass es nicht mehr regnen kann. Und wieso sagt Gott genau das? Er könnte ja irgendeine andere Sache bringen. Er sagt, weißt du, es kommen irgendeine Heuschrecken oder andere Plagen oder was auch immer. Aber nein, er sagt, es kommt nicht regnen. Und zwar aus einem wichtigen Grund. Der Baal, den Ahab anbetet, das ist eigentlich der phönizische Wettergott. Der ist zuständig für Regen und für Schnee. Und aus dem Ausland ist er auch zuständig für die Ernte. Und Gott sagt, hey, wenn du dich auf das verlässt, wenn du dich auf den verlässt, das nehme ich dir weg. Wenn du das Gefühl hast, das ist das, was dich stützt, was dir hilft, dann nehme ich dir das weg und dann schauen wir mal, wie es rauskommt. Das ist ein Glaubensschritt, den Elia macht und in dem Moment weiss er nicht, wie dich gerade umgebracht oder nicht. Es ist auch nicht gerade die grosse Euphorie. Man denkt, hey, weißt du, jetzt hat er sich gewagt und zack und steht raus und steht vor dem König. Und dann ist doch Euphorie, weil er hat es geschafft, hat den Schritt gemacht. Aber nein, es ist nicht die grosse Euphorie. Weil das Nächste, was Gott dem Elia sagt, ist, machst du gerade nochmal einen Glaubensschritt. Das ist das Nächste, was kommt. Spannend ist, was ist das, was dich in die Ecke drängt? Sind es Menschen um dich herum? In der Schule? In der Lehre? Am Arbeitsplatz? Sind es vielleicht deine Nachbarn? Oder ist es deine Familie? Ist es etwas in dir drin? Ein Gefühl, das dich daran hindert, so einen Glaubensschritt zu machen? Oder irgendwelche innere Treiber, die dir sagen, hey, du kannst das im Fall nicht, du schaffst das nicht. Probiere ja nichts Neues aus, es könnte schief rauskommen. Oder ist es ein innerer Treiber, der dir sagt, hey, du kannst das besser, du musst dich mehr anstrengen, mach noch ein bisschen mehr. Das könnte alles so Ahab sein. Sachen, die unsere Wohlfühlzone verkleinern, bis wir verkümmern. Vielleicht ist es Menschenfurcht. Und du denkst, ja, ich würde eigentlich schon gerne von Gott erzählen, aber ich weiss nicht wie und ich weiss nicht, wie die Leute reagieren würden, wenn ich das machen würde. Ja, was passiert mit dem Elia? Er hat schon gesagt, er macht nochmal einen Glaubensschritt. Weil auf den ersten Abend zum König zu gehen, kommt eben nicht die grosse Euphorie. Nein. Es kommt ein weiterer Glaubensschritt, weil Gott sagt zu ihm, in 1. Könige 17, die folgenden Vers 2 bis 4. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Also der Elia hat eben nicht die grosse Euphorie, sondern was kommt? Er macht seinen Auftrag und das Nächste ist, er muss flüchten. Er muss flüchten zu einem Bach hin, der sich dort verstecken und hoffen, dass das, was Gott ihm sagt, dass das stimmt. Dass nämlich jeden Morgen und jeden Abend Raben kommen und ihn versorgen. Und Elia macht das. Und weil er das macht, hat er ein grösseres Vertrauen und seine Wohlfühlzone wird wieder grösser. Einerseits, weil er das eine können sagen zum Ahab. Andererseits aber auch, weil er jetzt an diesem Bach ist. Weil in diesem Bach erlebt er nämlich, dass das, was Gott sagt, stimmt. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn. und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Spannend ist für mich persönlich, ehrlich gesagt, der Punkt, der mir hier aufgefallen ist, der Elia hat wahnsinnig viel Zeit. Ich meine, er muss von Tischbe muss er auf Samaria laufen. Dort sagt er dem König etwa einen Satz, vielleicht auch noch zwei, drei Sätze. Und dann muss er wieder zurück zum Ostjordanland, dort, wo er eigentlich hergekommen ist. Und dann hockt er an dem Bach. Und er hat nichts zu tun. Er trinkt aus dem Wasser. Aus dem Bach trinkt er einfach Wasser. Und sonst wartet er, bis die Vögel wieder kommen. Also er ist eigentlich arbeitslos. Und er hat total viel Zeit. Aber das ist keine Zeitverschwendung. Ich persönlich denke immer, ja, ich will gerne etwas lernen und dann sofort etwas machen. Aber der Elia hat jetzt einfach mal Zeit. Und er nimmt sich die Zeit. Und er hat einfach Zeit, um seine Beziehung mit Gott zu vertiefen. Und das Vertrauen zu lernen, was Gott ihm gibt. Man weiß nicht genau, wie lange er an diesem Bach war. Es wird ziemlich sicher eine längere Zeit sein. Weil er muss erst nachher weiterziehen, wenn der Bach ganz ausgerechnet ist. Aber er vertraut auf Gottes Weg. Und das Vertrauen ist noch gestärkt worden durch diese Zeit. Er hat angefangen mit einer kleinen Aufgabe, einen Satz sagen am König. Und dann geht er weiter an den Bach und lässt sich dort einfach versorgen. Und er lernt durch kleine Sachen, dass Gott ihn versorgt. Und später macht er noch ganz andere Sachen. Die Frage ist eben, was ist das, was dich einschränkt? Was ist dein Anhab? Und wenn du einen Glaubensschritt machst, rechne, dass Probleme kommen. Probleme sind normal. Das Leben ist nicht immer Euphorie, sondern Probleme sind normal, dass einfach mal Probleme kommen. Aber du darfst wissen, dass Gott einem immer wieder versorgt. Egal wie gross die Probleme scheinen. Ja, wir steigen jetzt ein in der Worship-Zeit. Und du darfst Gott loben, darfst ihm singen. Du darfst dir aber auch Gedanken machen, darfst etwas vornehmen. Was ist vielleicht ein Glaubensschritt, der bei dir dran ist? In diesem Jahr oder einfach in den nächsten Wochen? Wo möchtest du deine Wohlfühlzone vergrössern? Was ist das, was dich in die Ecke drängt? Wo möchtest du die Versorgung von Gott erleben? Oder rückblickend, wo hast du die Versorgung schon erlebt? Von Gott. Dass er durchdreht durch Situationen, die nicht ganz einfach scheinen. Am Ende der Worship-Zeit werden wir ein Zeugnis teilhaben. So offenes Mikrofon, du kannst vorkommen, kannst etwas erzählen, etwas weitergeben, was du erlebt hast.